Es gibt da eine Liedzeile von Fat Tony und Edgar Wasser, die ist mir in den letzten Jahren häufig durch den Kopf geschossen, wenn ich die Tagesschau angeguckt habe. Es wird immer schwieriger für Satiriker, die Realität ist schlimmer als jede Ironie, Dicker. Ich meine, ein verurteilter Straftäter wird amerikanischer Präsident, nachdem er im Wahlkampf angeschossen wurde und straft anschließend entlegene australische Inseln, auf denen ausschließlich Pinguine, Vögel und Robben leben, mit Zöllen.
Über eben diesen Mann und die von ihm regierten USA haben wir in der letzten Episode von Reeperbahn Festival Deep Dive ausführlich gesprochen. In dieser Episode soll es nun um die Auswirkungen gehen, die Trumps Politik, aber auch die konservativ-autoritäre Wende in der westlichen Welt auf die Musikbranche in Europa und speziell natürlich bei uns in Deutschland hat. Wir befinden uns nach wie vor auf dem Reeperbahn Festival 2025 und teilen uns unser Studio bei German Wahnsinn mit einem kleinen, aber unfassbar feinen Publikum.
Wir, das sind wie immer Lina Burghausen und Alex Babian. Zur Feier des Tages haben wir neben Wortbeiträgen von Natalia Osko-Jakab sogar einen Gast bei uns. Und über seine Anwesenheit freuen wir uns ganz besonders. Es ist Benjamin Feyen. Er ist aus Brüssel nach Hamburg gereist, ist auf dem diesjährigen Reeperbahn-Festival auch schon als Speaker in Erscheinung getreten, weil er ein absoluter Experte ist für EU-Politikbereiche, die nahe der Kultur- und Kreativbranchen und ja ganz besonders im Dunstkreis der Musikindustrie anzusiedeln sind.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Hi Benjamin, danke, dass du da bist.
Ja, Benjamin, du setzt dich seit vielen Jahren auf europäischer Ebene für die Rechte und Interessen von AutorInnen, InterpretInnen und KünstlerInnen ein. Als politischer Berater mehrerer Mitglieder des Europäischen Parlaments hast du seit 2015 zahlreiche, auch für den Musiksektor relevante EU-Gesetze und politische Resolutionen verhandelt, darunter unter anderem das EU-Programm Kreatives Europa. Neben deiner politischen Tätigkeit bist du auch leidenschaftlicher Songwriter und Musikproduzent. Deswegen herzlich willkommen und natürlich die Frage, Benjamin, wie geht's dir nach so 4 Tagen Reeperbahn-Festival-Branchentreffen-Reizüberflutung?
Ja, vielen Dank. Hättest du mich vor einer Stunde gefragt, hätte ich gesagt, mir geht's wunderbar. Nach dem Zuhören des ersten Teils dieses Podcasts muss ich sagen, das hat mich ein bisschen runtergezogen. Aber das Reeperbahn-Festival verlasse ich trotzdem mit einem sehr positiven Gefühl. Ich finde es immer unglaublich inspirierend und ich habe so viele tolle Gespräche geführt, spannende Panels verfolgt, unglaublich tolle Künstler gehört, Künstlerinnen gehört, viele neu entdeckt und denke mir jedes Mal, ich müsste mich irgendwie 7 teilen, um alles mitzukriegen, was ich gerne sehen möchte. Das ist, ich glaube, meine Fear of Missing Out ist nie größer als beim Reeperbahn-Festival. Ja. Also ich habe immer das Gefühl, ich verpasse 90% von dem, was ich eigentlich sehen will. Es waren wunderbare 4 Tage und es ist extrem inspirierend und motivierend, sowohl für meine politische Arbeit, aber auch für meine eigene kreative Arbeit.
Ich glaube, das können alle, die hier sitzen, irgendwie bestätigen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, diese Folge, die wir hier jetzt aufnehmen, ist besonders. Wir haben nicht nur einen Studiogast an Bord, sondern lassen zum allerersten Mal auch eine Umfrage in unsere Recherche einfließen, die wir zusammen mit unseren PartnerInnen von Musikwoche gestartet haben. An dieser Stelle großes Shoutout an Lisa Näherkorn. Wir haben euch als AkteurInnen der Musikbranche anonym gefragt, inwiefern die aktuelle US-Politik Einfluss auf euer Tagesgeschäft nimmt und waren dann doch positiv überrascht über die rege Teilnahme. Schon mal an dieser Stelle danke an euch da draußen für eure Antworten. Wir kommen im Laufe dieser Episode immer mal wieder darauf zurück.
Ja, und weil wir damit heute so unfassbar interaktiv unterwegs sind, wird es am Ende der Episode sogar noch Zeit und Raum für Wortmeldungen und Publikumsfragen geben, wenn ihr denn möchtet. Zur Transparenz: Die weltweit relevanten politischen Entwicklungen passieren dieser Tage in einem absolut wahnsinnigen, absurden Tempo. Wir zeichnen diese Folge hier am 20. September 2025 auf. Das heißt, was ab dem 21. September passiert, das können wir hier leider nicht mehr berücksichtigen. Unsere relevanten Quellen findet ihr wie immer in der Linkliste in unseren Shownotes.
Ja, wir haben in der letzten Episode ja festgehalten, dass America First das zentrale Motto der Trumpschen Politik ist. Und das angedockte MAGA-Lager der Globalisierung, der freien Handelspolitik, der transnationalen Bündnisbildung grundsätzlich kritisch gegenübersteht. Speziell die Europäische Union, aber auch die Politik in den meisten ihrer Mitgliedstaaten passen bestens ins von Trump konstruierte Feindbild von einer vermeintlich korrupten, selbstverliebten, abgehobenen, aber realpolitisch schwachen Elite. Im Prinzip ist es genau dieses Feindbild, das der US-Vizepräsident J.D. Vance im Februar untermauert hat, als er auf der Münchner Sicherheitskonferenz behauptete, dass die Redefreiheit in Europa auf dem Rückzug sei.
Ja, hinzu kommt, dass die Magerkräfte davon überzeugt sind, dass Europas globale Machtposition unverdient sei und nur durch den Einsatz US-amerikanischer Militärmacht erreicht worden ist. Frühere gemeinsame Ziele der europäischen Staaten und der USA, zum Beispiel in Sachen Freihandel oder Klimaschutz, die sind plötzlich überhaupt nicht mehr selbstverständlich. Die Bereitschaft der USA, internationale und multilaterale Strukturen und Institutionen zu unterstützen, die scheint nicht mehr vorhanden zu sein.
In den Augen vieler EuropäerInnen hat sich das Verhältnis zwischen Europa und den USA mit dem erneuten Amtsantritt von Trump deutlich abgekühlt. Laut einer Studie der Denkfabrik European Council on Foreign Relations sieht ein Gros der EuropäerInnen die USA seitdem mehrheitlich nicht mehr als Verbündeten, der unsere Interessen und Werte teilt, sondern als notwendigen Partner, mit dem wir strategisch zusammenarbeiten müssen.
Ja, Benjamin, uns interessiert natürlich, was haben diese 243 Tage Trump II mit deinem Verbundenheitsgefühl zu den USA gemacht und erlebst du, dass sich auch das politische Brüssel so vom transnationalen Gedanken entfremdet?
Also ich würde sagen, um auf die zweite Frage zu antworten, wenn sich jemand von dem transnationalen Gedanken entfremdet hat, dann sind es die USA. Die EU ist ja nun ein transnationales und auch supranationales Projekt von Anfang an gewesen und immer auf transnationale Zusammenarbeit ausgerichtet gewesen. Also von daher würde ich sagen, es sind eindeutig die USA, die sich dort entfremden und zurückziehen. Ansonsten macht es das natürlich auch für die Europäische Union deutlich schwieriger. Ja, die USA waren immer unsere engsten Verbündeten, haben natürlich auch ein Stück weit mitgeholfen, die EU aufzubauen, bevor sie EU wurde. Es gibt immer noch eine starke Abhängigkeit natürlich. Also wenn wir uns den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine anschauen beispielsweise, militärisch sind wir de facto immer noch abhängig von den Vereinigten Staaten. Jetzt rächt sich, dass in den 50er Jahren wir es nicht geschafft haben, die Europäische Verteidigungsgemeinschaft aufzubauen. Das ist damals an einem Veto der Franzosen, die es aber auch vorgeschlagen hatten, an denen gescheitert, am französischen Parlament. Jetzt sehen wir die Folgen dessen, was passiert, wenn wir als Europa nicht zusammenstehen und nicht versuchen, auf eigenen Beinen zu stehen. Was meinen persönlichen Eindruck oder mein persönliches Gefühl angeht, ich bin Jahrgang 80, ich bin also in den 80er, 90er Jahren Kind und Teenager gewesen, als die Vereinigten Staaten immer noch irgendwie so das tollste Land der Welt waren. Das ist so das, was man kulturell mitbekommen hat, sehr, sehr stark geprägt. Also alles noch vor 9-11 und all dem, was dann folgte mit W. Bush und so weiter. Es tut weh, muss ich sagen. Also ein Land, das man als Kind oder Jugendlicher bewundert hat, das immer so ein Zielort war, wovon man geträumt hat, dass das jetzt wirklich vor den Augen der Weltöffentlichkeit und dann in einem atemberaubenden Tempo zugrunde geht. Das ist Geschichte, die wir hier miterleben, wo wir gerade in Deutschland mit unserer Geschichte etwas mehr sensibilisiert sind und auch im Unterricht in der Schule, ich habe selber Geschichte studiert, dann natürlich sehr, sehr viel über die Nazi-Vergangenheit gesprochen haben, dass sich sowas wiederholt und ich glaube, es ist dabei, sich zu wiederholen. Auch wenn man es natürlich nie ganz vergleichen kann. Aber es ist schon wirklich, wirklich krass, muss ich sagen.
Voll.
Boah, ja. Wandern wir mal rüber in den nächsten Block. Ja.
Sorry, ich wünschte, meine Antwort wäre anders ausgefallen.
Oh Gott.
Ja, also es ist tatsächlich so, obwohl Donald Trump über 6000 Kilometer entfernt von uns seine Dekrete unterschreibt mit einem dicken Filzer, sehen die meisten von uns sein Gesicht öfter als die Gesichter unserer Verwandten. Will sagen, seitdem Trump ins Weiße Haus zurückgekehrt ist, vergeht auch in Deutschland eigentlich kein Tag ohne spektakuläre Eilmeldung. Seine politischen Entscheidungen und Bestrebungen sind in den deutschen Medien, wenn auch kritisch begleitet, dauerpräsent. Jeden Tag werden gefühlt 3 Politskandale aus Übersee vermeldet. Man hat das Gefühl, schlichtweg nicht mehr hinterherzukommen. Trump, Pentagon heißt jetzt Kriegsministerium. Trump droht EU nach Milliardenstrafen gegen Google, Trump droht Venezuela mit Kampfjet-Abschuss, US-Philosoph Stanley, USA sind ein autoritäres Regime, Militäreinsatz in Chicago, Trump provoziert. Das sind die Schlagzeilen mit USA-Bezug auf zdfheute.de von einem einzigen Wochenende im September 2025.
An dieser Stelle lässt sich gerade optimal eine Antwort zitieren, die in unserem offenen Umfrageformular hinterlassen wurde bei der Musikwoche. Eine Person schrieb, ich zitiere, die aktuelle US-Politik nimmt insofern Einfluss, als dass es natürlich der Trumpschen Natur entspricht, sich in alle Bereiche des Lebens hineinzudrängen. Wenn er sich mit Taylor Swift streitet, Rapper begnadigt oder Kid Rock ins Oval Office einlädt, führt an der Berichterstattung kein Weg vorbei. Ebenso ist es immer eine Meldung wert, Musiker wiederzugeben, die sich zur US-Politik positionieren. Das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, weil Trump hat das Prinzip Aufmerksamkeitsökonomie wirklich bestens verinnerlicht. Der inszeniert seine Agenda als Unterhaltungsereignis und erzeugt bis tief hinein in europäische Diskurse ganz absichtlich ein Klima der völligen Reizüberflutung.
Ja, seine bewährte flatte Zone-with-Shit-Methode. Diesen Begriff hat Trumps Ex-Berater Steve Bannon ja tatsächlich so benutzt und geprägt, zielt ja ganz bewusst darauf ab, die Presselandschaft zu überfordern, Verwirrung zu stiften, das Vertrauen der Bevölkerung in traditionelle Medien zu untergraben. Diese Methode trägt Früchte und hat längst viele NachahmerInnen gefunden und das weit über die amerikanischen Grenzen hinaus. Nachvollziehbarerweise haben mehrere Personen im Zuge unserer HörerInnen-Umfrage die Befürchtung geäußert, dass Trumps Politik in Amerika auch den deutschen Diskurs nach rechts verschiebe. Im Laufe dieses Prozesses werden rechtspopulistische Themen, Argumente, Slogans, Rhetoriken schrittweise normalisiert und nicht selten dann auch von konservativen Parteien übernommen.
Ja, offensichtlich ist ja, das politische Klima hat sich in den letzten Jahren massiv verändert. Nicht nur in den USA, sondern auch in etlichen anderen Ländern des Westens. Vor unserer eigenen Haustür erleben wir, was die einen Vibe-Shift, die anderen Rechtsruck oder Zeitalter der Abschottung und wieder andere konservativ-autoritäre Wende nennen. Gemeint ist eine Stimmungsverschiebung und Polarisierung in der Mitte der Gesellschaft, die sich in Deutschland zum Beispiel in der Zunahme von Hasskriminalität gegen queere Menschen äußert.
Ja, oder in neuerlichen Debatten über die Regenbogenfahnen am Bundestag. Amnesty International beschreibt Donald Trump vor kurzem als Brandbeschleuniger einer globalen Menschenrechtskrise. Und die Professorin Beate Küpper hielt schon 2021, also am Ende seiner ersten Amtszeit, fest, dass Trump zum zentralen Vorbild europäischer RechtspopulistInnen avanciert sei, sowie zum globalen Aushängeschild der autoritären Neurechten. Schon allein das Aufkommen der Vokabel Trumpismus, die inzwischen ja auch in Deutschland ein geflügeltes Wort geworden ist, spricht in dieser Hinsicht Bände.
Laut Küpper habe Trump RechtsaußenpolitikerInnen der Marke Viktor Orban, Marine Le Pen und Matteo Salvini gezeigt, wie man Institutionen offen aushebeln und in Frage stellt. Er konnte, Zitat, aus seiner Machtposition heraus zeigen, dass man nicht trotz Rassismus und Sexismus und nicht trotz offen verbreiteter Lügen gewählt wird, sondern gerade deswegen. Die inhaltlichen Überschneidungen zwischen der MAGA-Bewegung und der europäischen Rechten, also zum Beispiel AfD, FPÖ, Fratelli d'Italia, sind so offensichtlich. Sie alle haben antiglobalistische Visionen von einer strikteren Einwanderungspolitik, träumen von radikalem Staatsabbau, kämpfen mit minderheitenfeindlicher Grundhaltung gegen den Feminismus und gegen andere Gleichberechtigungsthemen.
Und auch in Sachen Kulturpolitik ist man sich weitgehend einig. Genau wie Trump will beispielsweise die AfD den Kunst- und Kulturbereich in den Dienst einer völkischen Identitätspolitik stellen. Wir haben das in Episode 2 von diesem Podcast vor einigen Monaten mal vertieft. Erst kürzlich wurde ein Strategiepapier der AfD öffentlich, in dem der Kulturkampf offen als zentrale Strategie benannt wird.
Währenddessen wird die, Zitat, personelle und ideelle Brücke zwischen MAGA-Republikanern und europäischen Rechtsaußenparteien laut dem Politologen Richard Stöß dichter. Trumps führende Repräsentanten, also Vizepräsident J.D. Vance und Menschen wie Elon Musk, haben sich mit AfD-Vertreterin Alice Weidel getroffen und diese unverhohlen im Bundestagswahlkampf unterstützt. AfD-Chef Tino Chrupalla wiederum ist im Januar zur Amtseinführung von Donald Trump gereist.
Benjamin, diese ideologische und personelle Annäherung von europäischen Rechten und dieser amerikanischen Rechten, erlebst du die auch im EU-Parlament? Und an welchen Punkten spiegelt sich die Trumpsche Kulturdoktrin ganz konkret in der Agenda von so europäischen rechten Parteien, die du im Parlament erlebst?
Also ihr habt sehr viele wichtige Punkte ja schon angesprochen und ich würde die Frage nach Ideologie und Personal ergänzen um die Rhetorik und um den Stil. Ja, also Trump hat es im Prinzip ja, salonfähig gemacht, so öffentlich zu sprechen und auch öffentlich Positionen zu vertreten, wie es sich in Europa ja nur die ganz Rechten lange nur getraut haben. Und er hat Themen, Rhetorik, Stil in den Mainstream gebracht. Und ich glaube, das ist eigentlich der größte Impact, den er hat auf die europäische Rechte. Ich bin jetzt kein Experte für Rechtsaußenpolitik, aber das ist, glaube ich, offensichtlich erkennbar. Und ihr hattet auch angesprochen, was personelle Verquickungen angeht, ja, die Unterstützung von Musk für die AfD beispielsweise. Steve Bannon, der versucht oder lange versucht hat, ich weiß nicht, ob er es aktuell noch tut, aber die europäische Rechte zu vereinen oder Rechtsextremen zu vereinen. Und wenn man sich dann anschaut, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, sich auch in Erinnerung zu rufen, dass im Europäischen Parlament das rechte Spektrum des Parlaments eine Mehrheit hat. Wenn wir jetzt die Europäische Volkspartei, die natürlich eine Partei der Mitte, Mitte-Rechts ist, wenn man die mit einschließt, dann haben die eine klare Mehrheit mit den Fraktionen, die Patrioten für Europa, wie sie sich nennen. Ja, also das sind dann Orban, Le Pen, Wilders, Salvini und so weiter. Und die etwas kleinere Fraktion der Europa der souveränen Nationen, der auch die AfD angehört. Interessant auch hier, die anderen wollten mit der AfD nicht zusammenarbeiten, ja, weil sie denen ja zu rechts ist. Ja. Also die haben da ihre eigene Fraktion gegründet. Und die alle zusammengenommen, auch mit den europäischen Konservativen und Reformisten, die haben tatsächlich eine Mehrheit im Europäischen Parlament. Also das Wahlergebnis, was wir letztes Jahr im Juni hatten, in Kombination mit der Entwicklung in den USA, wo Trump eben bestimmte Positionen, Rhetorik in den Mainstream gebracht hat, gibt mir doch sehr zu denken oder sollte uns allen sehr zu denken geben. Vor allen Dingen, wenn dann diese Mehrheit auch genutzt wird. Das ist jetzt, wenn wir von Kulturpolitik sprechen, noch nicht der Fall. Also beispielsweise das Programm Kreatives Europa. Also das ist das EU-Kulturförderprogramm sozusagen, wobei die EU relativ wenige Kompetenzen im Bereich Kulturpolitik hat. Aber das hat eine breite Mehrheit auch unter den Konservativen. Sogar auch im etwas rechteren Spektrum. Da sehe ich kein Problem. Aber bei allem anderen, was irgendwie mit, ich sag mal, unter dem Stichwort Kulturkampf zusammengefasst werden kann, ja, also Anti-Vogue, Anti-Gender, Anti-Diversity, Anti-Pluralismus, Anti- all das, was wir uns erarbeitet haben, Anti-Abortion, also Familienpolitik und so weiter, traditionelle Werte in Anführungsstrichen, das ist natürlich was, wo jetzt die europäische Rechte sich sehr bestärkt fühlt, dadurch, dass sie sehen, das passiert in den USA, das funktioniert auch in den USA und wir bekommen Unterstützung aus den USA. Ja. Also es ist eine Kombination, eine sehr weirde Kombination, irgendwie aus einerseits Bedrohung von innen, Stichwort Kulturkampf, und dann Bedrohung von außen. Was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, ist das gesamte Thema Migration, wo natürlich auch in den USA ist es Mexiko, hier bei uns das Thema ist bekannt, Flüchtlinge seit vielen Jahren ein Thema, was die Gesellschaft entzweit. Und dann kommt noch der ganze Aspekt Protektionismus hinzu, ja. Also alles, was mit nationaler Souveränität zu tun hat, Stichwort America First. Mir fällt da ein, interessanterweise, wir hatten letztes Jahr in der zweiten Jahreshälfte 2024 die ungarische Ratspräsidentschaft der EU. Das offizielle Motto war Make Europe Great Again. Mhm. Dem kann ich inhaltlich so zustimmen, ja, wobei Europa, finde ich, ist great, müssen wir nicht wieder great machen, aber die Anlehnung an die Rhetorik von Trump war offensichtlich, wir wissen, dass Viktor Orban Trump unterstützt und umgekehrt Trump Orban bewundert. Dabei haben wir eigentlich in der EU ein wunderbares Motto, in Vielfalt geeint, ja, United in Diversity, das, glaube ich, das ausdrückt, was wir in Europa an Werten haben. Und darauf sollten wir uns doch besinnen. Die Rechte tut's nicht und ist es am Ende dann auch eine Frage von Wahlergebnissen, ja, und davon, wie sprechen Kulturschaffende, KünstlerInnen, wie äußert sich der Kultursektor öffentlich, auch in politischen Themen. Da ist mir oftmals, ich will jetzt kein Blame Game betreiben, aber da würde ich mir manchmal so einen europäischen Bruce Springsteen irgendwie wünschen, der dann draufhaut und mal Kontra gibt.
Hm. Ich bin auf jeden Fall nicht bereit für Mega Make Europe Great Again, kann ich sagen. Und das ist natürlich krass, ne? Also gut zu wissen, dass Kulturförderung als solches ja ein gemeinsames Interesse von den meisten Fraktionen ist. Auf der anderen Seite, wenn das, was in der Kultur gemacht werden darf, dann eben nicht frei ist, dann ist es eben ein Problem. Und ja, vielleicht ist es ein guter Anlass, um direkt mal in den Musiksektor einzusteigen in Europa.
Es ist, wenn ich da vielleicht noch ganz kurz ergänzen darf, das Problem ist natürlich auch, dass Kulturförderung in erster Linie Sache der EU-Mitgliedsländer ist. Ne? Und beziehungsweise in Deutschland ist es Sache der Bundesländer in erster Linie. Das macht es ungarischen KünstlerInnen natürlich deutlich schwieriger. Ja, wenn du da irgendwas machst, was Viktor Orban nicht gefällt, dann war es das mit der öffentlichen Förderung in Ungarn. Und da kann die EU natürlich nur begrenzt tätig werden. Und das ist aber auch gut so, weil wir wollen ja nicht, dass die Politik KünstlerInnen sagt, was sie zu tun und zu lassen haben.
Ja, lass uns vielleicht ein bisschen tiefer ins Detail gehen, unseren Blick richten auf den europäischen Musiksektor, also ja, auf das Tagesgeschäft der VertreterInnen unserer Branche. Am offensichtlichsten beeinflusst die Trump-Administration vermutlich den Live-Sektor.
Ja, weil Konzerte amerikanischer Acts in Europa und Konzerte europäischer Acts in den USA ja voraussetzen, dass sich Menschen, also in erster Linie Artists, über Ländergrenzen bewegen müssen. Und das ist dieser Tage mit Stress behaftet, teilweise sogar mit realen Risiken.
Einige Artists gehen bereits so weit, dass sie sich ganz grundsätzlich fragen, ob man überhaupt noch bzw. erst recht Konzerte in den USA spielen sollte. Diese Überlegungen spiegeln sich auch in den Ergebnissen unserer Umfrage. Mehrere Leute gaben an, inzwischen generell von Reisen in die USA abzusehen. Eine Person, die vermutlich selbst Artist ist, mutmaßte, dass eine, Zitat, Tour durch Nordamerika als queere Person oder Musikerin, die sich politisch engagiert, faktisch nicht mehr möglich sei. Eine andere schrieb, ich habe Angst, in den USA aufzutreten ohne Arbeitsvisum. Zur Einordnung, europäische KünstlerInnen, die in den USA Konzerte spielen möchten, benötigen in der Regel ein spezielles Arbeitsvisum. Dieses zu bekommen, ist Berichten zufolge inzwischen langwieriger, komplizierter, unzuverlässiger als noch vor einem Jahr.
Ja, deshalb haben immer mehr Artists aus Großbritannien und Kanada beispielsweise Bedenken, in die USA zu kommen für ein Konzert oder eine Tour. Tatsächlich wurde einigen Artists wohl auch schon die Einreise verweigert. Prominentes Beispiel gefällig, 3 Mitglieder der britischen Punkband UK Subs wurden im März an der Einreise gehindert. Sie wollten beim Punk Invasion Festival in Los Angeles auftreten, wurden am Flughafen vom US-Zoll festgehalten und nach stundenlanger Befragung gezwungenermaßen zurück nach Großbritannien abgeschoben. Der Bassist der Band schrieb anschließend in einem Statement, es sieht ganz danach aus, als wäre meine Beziehung zu den USA auf unbestimmte Zeit beendet.
Benjamin, sind dir Fälle von anderen europäischen KünstlerInnen, MusikerInnen bekannt, die in den letzten Monaten irgendwie aktiv gehindert wurden an der Einreise in die Vereinigten Staaten?
Über das, was ihr jetzt erwähnt habt, hinaus nicht wirklich. Ich meine, es ist natürlich, ja, ist die Frage, wie definiert man aktiv? Ne? Also es ist schwerer zu machen, einzureisen, verlängerte Wartezeiten, höhere Kosten und so weiter. Das ist ja schon eine Form von Hinderung oder Behinderung. Mir fällt eine Tattoo-Künstlerin aus Berlin, glaube ich, die Anfang des Jahres dort wochenlang in Haft war, weil sie, wenn ich mich recht entsinne, als Touristin dort war und kein Arbeitsvisum hatte. Und es wurde vermutet, dass sie, weil sie ihr Tattoo-Equipment bei sich trug, dass sie arbeiten wollen würde. So. Ja, sie war privat da, insofern, oder als Touristin dort. Insofern deckt es nicht ganz diese Kategorie ab. Aber ich finde das trotzdem interessant, dieses Beispiel. Denn was ist zum Beispiel, wenn ich privat als Tourist in die USA reisen möchte und dann mich dort mit einem Bekannten treffe, mit einem Songwriter und wir schreiben einen Song zusammen? Ist das jetzt schon Arbeit, es ist natürlich eine Form von Arbeit, wenn wir den Song veröffentlichen wollen, darf sowas dann nicht passieren. Und allein, dass man darüber nachdenken muss, das finde ich schon dermaßen absurd eigentlich und zeigt, wie weit die USA ja im negativen Sinne sich entwickelt haben. Also ich finde es katastrophal, dass man überhaupt darüber nachdenken muss. Und in einem Land, das für sich selbst proklamiert, das Land der Meinungsfreiheit, der vielen Möglichkeiten und so weiter, ist einfach viel zu absurd, könnte sich niemand ausdenken.
Ja. Wir haben beide gestern, Benjamin, eine spannende Situation erlebt auf einem Panel vom VUT, dem wir uns auch gesehen haben, wo du auch im Publikum warst, wo der eine Speaker aus den USA so spaßeshalber meinte, ja mal gucken, ob sie mich wieder reinlassen, wenn ich auf dem Panel hier saß. Ja. Und ich glaube, das ist auch nochmal spannend zu sehen, dass es eben auch so eine diffuse Bedrohungslage ist, die ganz viele merken und ja.
Absolut. Stichwort Selbstzensur. Ja? Mhm. Also das alleine, dass du dich nicht traust, und da gab es ja noch andere, jetzt sind wir mit dem Bereich Kultur oder Musik verlassen, aber es gab ja auch einen französischen Wissenschaftler, der irgendwie in einer privaten WhatsApp-Gruppe sich negativ über Trump geäußert hatte und deswegen festgesetzt wurde. In einer, also nicht öffentlich, ja. Also wir alle können davon ausgehen, dass, wenn wir irgendwie einreisen wollen, unsere Social-Media-Profile, sofern sie öffentlich sind, durchgeforstet werden. Aber in einer privaten WhatsApp-Gruppe und deswegen Einreiseverweigerung. Ich kann nachvollziehen, was da gestern gesagt wurde, dass man gerade wenn man einreisen möchte, ich plane jetzt keine Einreise, ja, aber wenn man das möchte, dass man dann vielleicht ein bisschen vorsichtiger wird. Aber das ist der Anfang. So geht's los und dann irgendwann darfst du gar nicht mehr sagen, was du willst. Und ja, eine Katastrophe.
Ja, du sprachst gerade schon von den sich verschärfenden Visa-Komplikationen an den Flughäfen. Die führen natürlich jetzt dazu, dass zum Beispiel US-Festivals in Zukunft vermutlich verstärkt US-amerikanische Acts buchen werden und eben weniger Artists aus Lateinamerika, aus Europa, aus Afrika, aus Asien denen eine Bühne bieten werden. Trumps gezielte Förderung und Bevorteilung US-amerikanischer AkteurInnen scheint hier also aufzugehen.
Und besonders hart trifft es noch unter anderem laut einem Billboard-Artikel die lateinamerikanische Musikszene. Und das in einer Zeit, in der der mittel- und südamerikanische Musikmarkt ja eigentlich massiv wächst. Also wenn wir an unsere Deep Dive Folge Nummer 13 denken, wo wir ja über globale Märkte gesprochen haben. Ganz besonders mexikanische Artists, weil Mexiko ist ja generell so ein beliebtes Feindbild von Donald Trump, berichten über abgelehnte Visa und abgesagte Touren und Auftritte. Und extrem krass fand ich persönlich auch tatsächlich in dem Bericht, dass wohl immer mehr US-amerikanische Fans nicht mehr zu Konzerten mexikanischer Artists gehen, weil sie Angst haben, in eine Razzia zu geraten. Das ist natürlich besonders spannend, weil Trumps Politik eben augenscheinlich nicht nur beeinflusst, wie Musik entsteht und vermarktet wird, sondern auch, wie die Fans von heute Musik konsumieren oder sich eben auch nicht mehr trauen, Musik zu konsumieren.
Ja, hier werden den KünstlerInnen nicht nur Steine in den Weg gelegt, sondern im wahrsten Sinne des Wortes Mauern auf den Weg gebaut. Ein Großteil der Zielgruppe lateinamerikanischer Artists lebt schließlich in den USA. Diese nicht mehr mit Konzerten erreichen zu können, entspricht einem realen wirtschaftlichen Verlust für jene MusikerInnen und könnte ihr mühevoll aufgebauten Hype nachhaltig schaden. Darauf reagieren die Artists jetzt natürlich auch entsprechend. Das wohl prominenteste Beispiel ist Bad Bunny, der vor einigen Wochen angekündigt hat, in diesem Sommer 30 Konzerte in San Juan zu spielen, also in Puerto Rico. 9 davon konnten ausschließlich von puerto-ricanischen StaatsbürgerInnen besucht werden. Die Tickets wurden zudem ausschließlich auf einem lokalen Markt verkauft. Und auch auf dem Schedule von Bad Bunnys folgender Welttournee sucht man bislang vergeblich nach US-Dates. Bad Bunny kontert Trumps America First, also mit einer Stärkung der lokalen Wirtschaft. Und das, by the way, auch sehr erfolgreich. Alle 30 Shows in San Juan wurden ausverkauft.
Ja, und nicht nur im Pop-Bereich machen immer mehr namhafte Artists wirklich einen großen Bogen um die USA. Da wäre zum Beispiel der Pianist Andras Schiff, der gab infolge der Kennedy Center-Debatte bekannt, aus Protest gegen Trumps Kulturpolitik gar nicht mehr in den USA auftreten zu wollen. Und auch andere weltberühmte, in Europa lebende Klassik-Artists wie Christian Tetzlaff oder Chagaye Nosrati haben aus Protest gegen Trumps Politik alle Auftritte in den USA abgesagt. Tetzlaff erklärte gegenüber dem NDR: Ich habe fürchterlich mit mir gerungen, denn Amerika war eigentlich immer mein Hauptspielfeld. Ich habe jedes Jahr mindestens 20 Konzerte in Amerika und habe viele Kontakte, Freunde, Organisatoren und Räume, in denen ich wahnsinnig gerne spiele. Ich habe aber für mich keine andere Möglichkeit mehr gesehen, auch für die Zukunft nicht. Wenn es etwas ist, was die Situation für die Amerikaner thematisiert, die unter der Politik leiden, dann kann ich mir vorstellen, ein Konzert zu spielen, aber als Unterhaltungsprogramm im Moment nicht.
Die Dramaturgin Julie Felice Dubina aus Price, New Jersey, hofft, dass die Kritik von europäischen Musikerinnen und Musikern langfristig bei der Regierung ankommen könnte. Sie betont in einem Interview mit dem SRF, dass jene Konzertabsagen einzelne reiche Leute sehr wütend machen könnten, was bestenfalls politische Auswirkungen haben kann. Demgegenüber erklären KünstlerInnen wie Anne-Sophie Mutter oder Franz Welser-Möst, dass es gerade jetzt wichtig sei, die zum größten Teil privat finanzierte Kultur durch Solidarität und Konzerte zu unterstützen. Boykotte würden in erster Linie jene bestrafen, die die kulturellen Einschränkungen der Trump-Ära ja sowieso bekämpfen würden. Benjamin, stell dir vor, du wärst ein weltberühmter Musiker und spielst Jahr für Jahr diese 20 Konzerte in den Vereinigten Staaten. Wie würdest du umgehen mit der jetzigen Situation?
Boah, ich finde das echt schwierig, hier eine Entscheidung oder ich finde es echt schwierig, sich hier zu entscheiden, will man gezielt boykottieren und sagen, ich unterstütze das, entweder aus symbolischen Gründen, weil ich einfach Trump scheiße finde, oder auch aus tatsächlichen Sicherheitsbedenken heraus, dass ich sage, okay, vielleicht werde ich da festgesetzt, aufgrund welcher Gründe auch immer, das ist ja alles sehr, sehr willkürlich. Oder sage ich, jetzt erst recht. Ich kann dir da keine klare Antwort geben. Also ich glaube, es gibt Argumente dafür, es gibt Argumente dagegen. Du willst natürlich deine Fans nicht hängen lassen. Mhm. Andererseits, glaube ich, aktuell kann man sich in den USA nicht wirklich willkommen fühlen. Ich kann dir die Frage so echt nicht beantworten und bin aber auch kein weltberühmter Künstler. Insofern stellt sich die Frage für mich nicht.
Ja, es war interessant. Es ist wirklich so ein 50-50-Verhältnis irgendwie, das sich so abzeichnet, wenn man sich durch die Recherchelage wälzt. So.
Ich finde es aber auch schwierig. Also total schwierig. Gerade wenn man eben vor Ort vielleicht auch explizit für queere Personen was machen kann oder eben, ja, wie Teslav sagt, eben für den Purpose irgendwo spielt, kann das ja eine riesige Strahlkraft haben. Aber auf der anderen Seite setzt man sich damit ja auch noch mehr als Individuum diesem Regime aus. Und ja, es befeuert natürlich auch dieses Klima der Angst, worüber wir auch schon in der ersten Folge gesprochen haben.
Ja.
Vielleicht nochmal auch aus einer europäischen Perspektive andersrum gedacht, denn auch hierzulande müssen sich BookerInnen ja sehr gut überlegen, inwiefern es gerade vielleicht ein zu großes Risiko ist, einen US-Act für das eigene Festival zu buchen. Denn es ist jetzt September, klar, die großen internationalen Headliner-Slots deutscher Festivals, die werden jetzt eben zu dieser Zeit gebucht. Aber wir haben ja gar keine Ahnung, in welcher Welt wir im Sommer 2026 leben werden. Also wie easy zum Beispiel US-amerikanische Artists einreisen können. Das steht gerade ja noch auf einem völlig anderen Blatt. Und da würde ich gerne nochmal Rick MacPhail zu Wort kommen lassen, unseren Gast aus der letzten Episode. Der hat sich in unserem Interview vorab zu den Hürden geäußert, die amerikanische Acts nehmen müssen, wenn sie in 2025 oder sicher auch 2026 auf europäischem Boden auftreten wollen.
I do see that they're possibly, if they are anti-Trump or anti-MAGA, or if they're Latino, that they may have problems after being on tour in Europe. And I think that type of fear is going to possibly stop a lot of American bands from going on tour in Europe just because of the fact that they think that they might not get back in when they go back home. And I also think that the same situation is going to happen with any European bands that wish to go on tour in the United States, that they're possibly going to get stopped at the border as well. And their social media posts will get checked, and or they'll check beforehand when they're screening their applications to be able to go on tour, to see what their political opinion is and what their stance is, if they're at all critical to Trump's policy or to Trump. This is probably going to very much hurt on both sides if Americans come on tour to Europe and if Europeans go on tour to the United States.
Rick hat also ernsthafte Bedenken, dass unliebsame Artists, die von ihrer Europa-Tournee in die USA zurückkehren, Schwierigkeiten bei der Einreise bekommen könnten. Gleichzeitig befürchtet Rick, dass politische Gesinnungsprüfungen zur traurigen Normalität für KünstlerInnen aus dem amerikanischen In- und Ausland werden könnten, und zwar speziell eben in dieser Einreisesituation. Diese Befürchtung teilt der Allstar, US-Staatsbürger und Trump-Kritiker Neil Young. Er äußerte in einem Beitrag auf seiner Website im April diesen Jahres die Sorge, dass er nach seiner Europatournee an der Einreise in die USA gehindert werden könnte. Young schrieb, wenn ich in Europa Musik spiele und über Donald J. Trump spreche, kann es sein, dass ich zu denen gehöre, die nach Amerika zurückkehren und ausgesperrt oder ins Gefängnis gesteckt werden, um auf einem Zementboden mit einer Aluminiumdecke zu schlafen.
In unserer Musikwoche-Umfrage gab es aber auch ein Pro-Argument dafür, US-Artists zu buchen. Eine Person, die offensichtlich aus dem Booking-Sektor kommt, schrieb, US-Dollar-Gagen sind günstiger geworden. Tatsächlich verliert der US-Dollar seit Anfang des Jahres in einem wirklich beispiellosen Maß an Wert. Der Guardian schreibt vom schlimmsten Wertverlust seit über 50 Jahren. Klar, da werden dann Gagen, die in US-Dollar bezahlt werden müssen, plötzlich sehr viel günstiger. Benjamin, beobachtest du weitere Effekte, die der schwächelnde US-Dollar vielleicht auf die Musik- und Kulturbranche hat?
Also die Gagen machen natürlich eine Menge aus. Es ist, wenn du als EU-Künstler in die USA reist und dort auftrittst, ist natürlich das, was du bekommst, dann umgekehrt weniger wert. Vorteil vielleicht, es ist zumindest theoretisch günstiger, US-Produkte, Instrumente beispielsweise zu kaufen. Aber da steuert die EU natürlich auch wiederum gegen. Ja, also wenn wir, und man muss ja das Thema schwächelnde Dollar einbetten in die größere Diskussion um Zölle. Wenn die EU dann sagt, okay, als Gegenmaßnahme machen wir US-Musikinstrumente oder Technik teurer, dann ist das am Ende, ja, profitiert niemand so wirklich davon. Also insofern, es gibt sicherlich eine Menge von Auswirkungen, aber wirklich gut sind keine davon. Also Steuern oder Zölle sind am Ende immer Blockaden oder Formen von Hindernissen, insbesondere für den Endkunden oder für den Verbraucher.
Ja, auch in der Umfrage wurde logischerweise mehrfach betont, dass die Ein- und Ausfuhr von Produkten in die USA mit Trump deutlich teurer und schwieriger werde, also Thema Zollpolitik und so weiter. Zum Beispiel wurde ganz konkret auf die Zölle hingewiesen, die auf im Ausland produzierte Filme abzielen. Ein gutes Stichwort, denn das Problem ist weitreichender und geht natürlich weit über die Musikbranche hinaus. Trump will Filme, die im Ausland produziert wurden und in die USA kommen, mit 100% Zöllen belegen.
Ja, diese Verzollung ausländischer Filme ist bislang allerdings noch nicht beschlossen. Auch auf digitale Dienstleistungen gibt es keine Zölle, also der Streaming-Markt ist bislang außen vor. Wer jetzt denkt, der Recorded-Music-Bereich wäre damit fein raus, irrt aber leider so ein bisschen, denn jegliche physische Produkte, die irgendwie in die USA importiert werden, sind betroffen. Da gab es vorher eine Zollbefreiung für Waren unter 800 Euro Gesamtwert, die ist seit Ende August komplett gekippt worden. Die gute Nachricht in einem wirklich Berg von Kopfschmerzen ist allerdings, dass Tonträger als Informational Material gelten und von den Zöllen explizit nicht betroffen sind.
Leider haben sich die Probleme damit aber nicht völlig erübrigt. Zum einen wenden offenbar nicht alle Zoll- und Poststellen diese Regelung verlässlich an. Zum anderen haben zahlreiche europäische Versanddienstleister gewerbliche Lieferungen in die USA ja vorerst völlig eingestellt, darunter auch die DHL. Dazu sind die Versandprozesse natürlich noch gar nicht wirklich eingespielt. Aktuell testen viele Vertriebe und Verkaufsplattformen DDP-Verfahren, bei denen die Endkonsumenten die Zölle schon bei der Bestellung bezahlen müssen, um einen reibungslosen Versand zu ermöglichen. Das ist aber eben alles Work in Progress und da niemand weiß, wann es die nächste Änderung im Bereich Zölle gibt, ist das ja gefühlt halt eh alles in der Schwebe.
Ja, und es gibt natürlich zahlreiche Bereiche, abseits von wirklich reinen Tonträgerverkäufen, bei denen diese 15% Zoll auf Waren aus der EU voll greifen. Ganz offensichtlich trifft das zum Beispiel das Thema Merch ausländischer Artists. Also auch Artists aus den USA sind selbst betroffen. Zum Beispiel, wenn sie ihre Bandshirts im Ausland produzieren und dann werden Zölle fällig. Switchen sie auf eine Produktion im Inland, sind die Produktionskosten dann wiederum vermutlich höher. So oder so dürften die Preise für den Endverbraucher maßlos in die Höhe schnellen. Auch wenn Artists unverkauftes Merch von internationalen Touren zurück in die USA bringen wollen, könnte es zum Beispiel zu Problemen kommen, wenn das nicht richtig klar ist, wo die hergestellt wurden.
Ja, und dann kommt noch dazu, dass die Zölle ja nicht nur fertige Produkte betreffen, sondern auch Rohmaterialien. Wenn also ein Presswerk in den USA PVC oder Karton für die Höhlen aus dem Ausland importiert, muss es Zölle zahlen. Das Ergebnis, die Schallplatten werden teurer. Noch krasser trifft es Unternehmen, die Musikinstrumente oder Music Gear herstellen. John Lynchuk, President und CEO der National Association of Music Merchants, weist auf die globale Lieferkette hin, die es HerstellerInnen erlaube, hochwertige und zugleich bezahlbare Produkte herzustellen.
Ja, da kommen dann die Trafos aus Kanada, das Holz aus Mexiko, Elektronik kommt aus China und alles wird dann in den USA zusammengebaut zu einem Instrument oder zu einem technischen Musikequipment. All diese Hersteller von Einzelteilen, die sind hochgradig spezialisiert und die lassen sich nicht einfach durch US-amerikanische Materialien ersetzen von heute auf morgen. Und sie alle unterliegen unterschiedlich strengen Zöllen. Weltbekannte Marken wie Fender oder die Ems von morgen, die stehen vor massivsten Preiserhöhungen um teilweise mehr als 50%. Einstiegsmodelle, die für die Querfinanzierung solcher Unternehmen eigentlich unabdingbar sind, sind kaum noch finanzierbar. Mike Matthews, das ist der Gründer von Electroharmonix, die weltweit sehr beliebte Effektpedale herstellen, der sagte in einem Interview mit Bloomberg, dass er bisher erfolglos versuche, seine Firma zu verkaufen, weil die Zeiten so schwer seien. Hier ist gerade wirklich ein ganzer Zweig der Musikbranche in seiner Überlebensfähigkeit bedroht.
Benjamin, um dich wieder reinzuholen, an welcher Stelle nimmst du die Auswirkungen der Trumpschen Zollpolitik für europäische Kulturschaffende am konkretesten wahr?
Ich denke, wir haben es ja angesprochen, ne? Also dass die Preise für den Endverbraucher, für die Endverbraucherin steigen, dass jeder, der mit Musik oder generell Kultur versucht, sein Geld zu verdienen, weiß, das Budget ist meistens klein und wenn dann auch nur ein kleiner Zoll, vermeintlich kleiner Zoll drauf ist, dann kann sich das leicht summieren und Hunderte oder sogar noch mehr Euros kosten. Also ich glaube, das ist eine Auswirkung, die jeder, und zwar nicht nur in Europa, sondern eigentlich global, wir haben ja von globalen Fertigungsketten gesprochen, die jeder wahrnehmen wird. Und das ist natürlich auch eine Form von, ja, ich will nicht sagen Einschränkung der Kunstfreiheit, ne, aber es ist zumindest eine Erschwerung, ne, wenn sich irgendwann oder wenn wir an einen Punkt kommen, wo sich diejenigen KünstlerInnen, die ohnehin schon relativ gut verdienen, wenn die sich dann neues Equipment leisten können und diejenigen, die gerade versuchen, irgendwie eine Band aufzubauen, dann nicht, macht es das schwerer. Also das hängt ja alles miteinander zusammen. Und ich denke, das werden wir verstärkt merken. Wobei, bei Trump weiß man ja nie, was da als nächstes kommt. Du hattest das vorhin gesagt, ja, wer weiß, was morgen wieder passiert. Vielleicht wird sich das alles auch irgendwie in Luft auflösen und wir stehen am Ende da und viel Wind um nichts. Mhm. Das weiß man nicht. Und das ist aber auch, glaube ich, wieder so diese Unsicherheit. Was kommt eigentlich? Das alleine sorgt schon für so viel Chaos, was aber genau das ist, was Trump vermutlich will.
Kannst du eine Prognose wagen, wie sich da das Zoll- und Gegenzoll-Thema vielleicht weiterentwickeln könnte? Und was mich auch interessiert ist, hast du vielleicht eine Erwartungshaltung oder eine Hoffnung an die EU-Politik, wie jetzt mit diesen Zöllen umgegangen werden sollte?
Also Prognose wagen, einfache Antwort, nö, das wäre unseriös und ich möchte kein unseriöser Gesprächspartner sein, was den Umgang der EU mit Zöllen angeht. Also ich hatte das vorhin kurz angesprochen, als ich kurz die Europäische Verteidigungsgemeinschaft aus den 50er Jahren erwähnt habe. Ich glaube, wir haben als Europäische Union viel zu lange und eigentlich bis heute uns selber klein gemacht. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben einen Markt mit 450 Millionen Menschen. Damit sind wir größer als die Vereinigten Staaten. Wir haben, anders als die USA, haben wir einen sehr, sehr guten, stabilen Mittelstand. Also unsere Wirtschaft, ich würde sagen, ist gesund, auch wenn natürlich gerade im Bereich Digitales, ja, also wir hatten vorhin angesprochen, ob das Google, Alphabet, ob das Meta, Facebook, Insta und so weiter ist. Die meisten großen globalen Digitalunternehmen sitzen natürlich in den USA, aber ich glaube, unsere europäische Wirtschaft ist stark genug. Natürlich sind Zölle nicht toll und natürlich geht es um Existenzen. Aber ich glaube, ein ganz kleines bisschen mehr Selbstbewusstsein wäre sinnvoll, ist aber, und auch das habe ich vorhin schon angesprochen, natürlich, wenn man in anderer Weise von den USA abhängig ist, in dem Fall militärisch, solange der Krieg in der Ukraine läuft, ist das natürlich Wunschdenken. Ja, also in der Realität, glaube ich, können wir das absurde Spiel von Trump eigentlich nur mitspielen und irgendwie versuchen zu überleben. So, ja, so unbefriedigend die Antwort jetzt auch ist.
Ja, aber da singen die Bee Gees wieder Stayin' Alive in meinem Kopf. Fantastisch. Geht los.
Ja, Big Tech hast du gerade angesprochen, war natürlich auch ein großes Thema in den Umfrageantworten. Eine Person berichtete beispielsweise, und auf diese Problematik hat ja auch Rick vorhin schon hingewiesen, dass sie darauf achte, was sie politisch auf den Socials poste, Zitat, aus Angst, dass die USA irgendwann auf die deutschen Daten der Palantir-Software zugreifen. Palantir, das ist diese Datenkrake und Überwachungssoftware aus dem Hause Peter Thiel, die vermehrt auch von europäischen Behörden zur vorausschauenden Terrorismusbekämpfung eingesetzt wird und von DatenschutzexpertInnen stark kritisiert wird.
Ja, Palantir ist aber auch nur ein kleiner Teilbereich der Problematik, denn schließlich, du hast es gerade schon gesagt, große Tech-Konzerne, Meta, Alphabet, die sitzen in den USA und beherrschen ja trotzdem die Märkte in Europa. So, wir haben ja schon auch in der letzten Episode festgehalten, dass so die Silicon Valley Tech-Milliardäre eigentlich alle an der Seite Trumps stehen. Und da ist natürlich davon auszugehen, dass die US-Digitalkonzerne ihre enge Beziehung zur Trump-Regierung nutzen werden, um auch EU-Regulierungen so weit wie möglich aufzuweichen. Das könnte wiederum dafür sorgen, dass die ökonomische, politische und kulturelle Macht von Digitalkonzernen in Zukunft weiter zunimmt. Richtig, Benjamin?
Tja, ich denke, das ist zu befürchten, wobei die Macht schon dermaßen groß ist, dass ich mir kaum vorstellen kann, wie sie noch mächtiger werden, beziehungsweise ich will es mir gar nicht vorstellen, um Albträume zu vermeiden. Wenn ich zurückdenke, vor einigen Jahren gab es, 2019 war das, gab es eine große Debatte um eine Richtlinie der Europäischen Union zum Copyright, Urheberrecht. Vielleicht erinnern sich einige damals 100.000 auf der Straße, die gegen Artikel 13, die Zerstörung des Internets, gegen Uploadfilter demonstriert haben. Fußnote, wir alle wissen, das Internet gibt es immer noch, also es ist nicht zerstört, auch nach 6 Jahren nicht. Aber damals haben die großen Unternehmen, also beispielsweise YouTube, bei allem Verständnis für deren Interessen, dass sie natürlich auch rechtliche Klarheit haben wollen, wofür sie nun zuständig sind, aber die haben massiv hinter den Kulissen Einfluss genommen, Lobbyarbeit betrieben. Es gab damals Berichte, dass sie sogar YouTuber bezahlen, dass sie oder zumindest angeboten haben, dass YouTuber in deren Sinne berichten. Also es ist, die Macht ist jetzt schon unglaublich groß. Ich will mir nicht vorstellen, wie es ist, wenn die Macht weiter zunimmt. Die Frage ist, was können wir als EU tun? Wir haben in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass die EU auch gerade im Bereich Wettbewerbsrecht sehr erfolgreich und auch nachhaltig Maßnahmen getroffen hat. Die Margrethe Vestager, die lange Wettbewerbskommissarin war, die hat sich ja immer wieder mit den großen Tech-Konzernen angelegt. Wir haben das alles aus den Medien mitverfolgt und Millionen- oder Milliardenzahlungen dort verhängt. Denn am Ende ist auch klar, wenn die großen Tech-Unternehmen in Europa auf dem europäischen Markt, und ich hatte gerade gesagt, 450 Millionen Einwohner ungefähr, das ist ein riesiger Markt, auf den wollen die nicht verzichten. Das heißt, wir haben schon die Möglichkeit, als Europäische Union dort Einfluss zu nehmen und die auch in ihrer Macht zu beschränken. Aber es ist natürlich extrem schwer. Und gegen die Interessen der US-Regierung, also gegen das, was Trump will, ist es erst recht schwer. Also ich befürchte, dass es in absehbarer Zeit nicht unbedingt besser werden wird, aber hoffe natürlich, dass die Politik dort notwendige Maßnahmen ergreift. Ich würde mir das von der neuen Europäischen Kommission auch wünschen. Wir werden sehen, was da kommt, aber besonders optimistisch bin ich aktuell nicht.
Ja, und all das, was wir gerade besprochen haben, hat natürlich direkte Auswirkungen auch wieder auf unsere Branche. Wenn wir jetzt nur mal denken an Marketingaktivitäten, werbliche Maßnahmen oder ja politische Statements von Artists, Labels, KulturjournalistInnen oder ja der Veranstaltungsbranche auf den Social-Media-Plattformen, deren CEOs mit Trump kuscheln. Inhalte, die von Meta als politisch, also vermeintlich spalterisch eingestuft werden, können gedrosselt werden, während Transpersonen seit der letzten Hate-Speech-Regeländerung ungestraft als psychisch krank und Frauen als Objekte bezeichnet werden dürfen. Und rechtspopulistische Kräfte in der EU, zum Beispiel auf X, seit der Übernahme Musks an digitaler Sichtbarkeit gewonnen haben.
Ja, im Umkehrschluss haben viele relevante Player aus der europäischen Kreativbranche ja X verlassen. Zum Beispiel die Berlinale ist da nicht mehr vertreten oder die britischen Sänger Elton John und Robert Smith. Während X aktuell also nicht mehr wirklich relevant ist für die Musikbranche, sind es andere Plattformen durchaus. Instagram zum Beispiel oder Streaming-Plattformen wie Amazon Music. Ein wirklich spannender Kommentar in unserer Umfrage bezog sich darauf, dass inzwischen eigentlich alle Streaming-Anbieter als irgendwie dubios wahrgenommen werden, es aber keine wirkliche Lösung gäbe. Ich zitiere mal: Rückzug auf Bandcamp, Soundcloud, verschwindet man dann total vom Radar? Da geht es um Politik, Verwertbarkeit und die Abhängigkeit im Kapitalismus.
Ja, ich finde, in diesem Bereich merkt man besonders, wie unsere globalisierte Welt mit der Abschottungsdynamik der USA, aber eben auch anderer Länder clasht. Und diese Dynamik trifft ja nicht nur auf die USA zu und ist auch nicht nur im Tech-Bereich spürbar. Die gesamte Kulturbranche in Europa bekommt den Rechtsruck in Amerika und seine Dominoeffekte auch noch in einem ganz anderen Kontext zu spüren im Corporate-Bereich. Vor kurzem machte die Meldung die Runde, dass sich viele US-Unternehmen aus dem Sponsoring der Christopher Street Days in Köln und Berlin zurückgezogen haben. Derweil hat die deutsche Telekom-Tochter T-Online US unter dem Druck der amerikanischen Regierung ihre Diversitätsinitiativen komplett aufgegeben. Von großen Konzernen finanzierte Diversity-Kampagnen, an denen in den letzten Jahren ja vermehrt auch deutsche Artists partizipiert haben, scheinen, um es zynisch auszudrücken, spätestens seit Trump 2 out zu sein.
Ja, dazu muss ich aber auch sagen, dass mir insbesondere BIPOC-Freundinnen da nochmal einen Reality-Check gegeben haben. Also auch in Deutschland war der Rückzug von DEIA-Maßnahmen schon vor Trump 2 klar spürbar für von Diskriminierung betroffene Personen. Das passt leider perfekt in eine globale Gesamtentwicklung, für die Trump zweifelsohne das perfekte Aushängeschild ist. Aber man kann ihn eben auch nicht alleinig verantwortlich machen dafür.
Ja, ein Aspekt, den wir in Episode 14 besprochen haben, ist die staatliche Kulturförderlandschaft in den USA. Benjamin, im europäischen Raum und speziell in Deutschland sind viele Projekte und Orte mit Musikbezug noch viel stärker auf staatliche Finanzierung angewiesen als eben in Amerika. Wie akut sind diese Projekte und ja, die europäische Förderlandschaft an sich in deinen Augen durch den politischen Wandel, den Lina gerade beschrieben hat, gefährdet?
Ja, wir hatten das ja vorhin kurz schon angesprochen, als es um Zuständigkeit von Kulturpolitik ging. Also die Europäische Union kann nur relativ begrenzt überhaupt tätig werden. Das hängt ganz einfach damit zusammen, dass die EU im Bereich Kultur, aber auch Bildung kaum Kompetenzen hat, weil das die Mitgliedstaaten nicht wollen am Ende. Ja, also die Mitgliedstaaten sind immer noch souverän, auch wenn man das oft anders hört. Einer der Gründe eines der Argumente, die Brexit-Befürworter gebracht haben, ist, wir wollen Take Back Control. Ja, aber die Mitgliedstaaten haben immer noch die Kontrolle und die EU kann nur das machen, was die Mitgliedstaaten ihr übertragen. Und das ist eben im Bereich Kulturpolitik sehr, sehr wenig. Die EU kann nur tätig werden, wenn es beispielsweise grenzüberschreitende, also transnationale Projekte gibt, wenn es etwas zu tun hat mit Sprachenvielfalt, also zum Beispiel Übersetzung von Büchern, Untertitelung von Filmen und so weiter, Festivals oder Zusammenarbeiten, Netzwerke und so, die europaweit oder in mehreren europäischen Ländern stattfinden. In dem Bereich kann die EU tätig werden und ich würde sagen, nach meiner Einschätzung, das ist relativ safe. Ja, also die Finanzierung, ich hatte vorhin angesprochen, das Creative Europe Programm, das die EU macht, Kreatives Europa auf Deutsch, das möglicherweise in den nächsten 7 Jahren, ist jetzt gerade ein neuer Vorschlag von der EU-Kommission gekommen ab 2028. Das ist immer für einen 7-Jahres-Zeitraum in der EU. Dort das Programm auch weiterzuführen, das wird unter einem anderen Namen höchstwahrscheinlich laufen, Agora EU. Aber das vorgeschlagene Budget wurde von der EU-Kommission grob gesagt verdoppelt. Also ich würde sagen, das ist relativ safe, auch da die Unterstützung quer durch alle, sagen wir mal, proeuropäischen Parteien ist gegeben. Also da mache ich mir keine Sorgen. Aber es ist natürlich so, dass Förderpolitik im Bereich Kultur in erster Linie von den Mitgliedstaaten gemacht wird. Und da nochmal, Viktor Orbán in Ungarn ist das beste Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. Und es gibt einige andere Länder, bei denen auch politisch ausgewählt wird. Polen war einige Jahre auf einem eher schlechten Weg, hat sich ein bisschen wieder gefangen. Und da mache ich mir dann schon Sorgen. Gerade wenn, wie wir vorhin besprochen haben, sich der Stil und die Ideologie, die Trump stark macht, wenn seine europäischen Alliierten unter den rechten Parteien, wenn die sehen, das funktioniert, sind erfolgreich damit. Und im Übrigen ja auch, was ich ganz interessant finde, Trump ist ja damit an die Macht gekommen. Oft ist es ja so, also wenn wir Viktor Orbán nehmen, der ist als relativ liberaler Politiker in den 90er Jahren gestartet. Ja, also der war nicht rechts, der hat sich dahin entwickelt. Trump kommt an die Macht, obwohl oder weil er genau das verspricht, was er jetzt macht. Und das sollte uns wirklich Sorgen machen. Und ich hoffe, dass auch die kulturschaffenden Künstlerinnen, Künstler, Autorinnen, Autoren in Ungarn und anderen Ländern, die da gefährdet sind, weiterhin auch eine Möglichkeit finden, vielleicht abseits von staatlicher Förderpolitik ihre Wege zu finden. Und ein Appell vielleicht, wir sollten uns auch wirklich solidarisch zeigen und als deutsche Kultur-Community vielleicht dort auch irgendwo unter die Arme greifen, so gut es geht.
Das ist ein perfekter Übergang. Vielleicht bevor wir zum Ende kommen und diese wirklich, ja, nicht leichte Kost, die wir jetzt über diese Doppelfolge Deep Dive auf die Welt gelassen haben, dass wir die verdauen können. Vielleicht nochmal die ganz plakative Frage, was machen wir jetzt mit der Situation? Also wir als europäische Musikbranche.
Nicht nur in der Musik- und Kulturbranche wird gefordert, man solle sich unabhängiger machen von den USA, aber kann eine europäische Musikwirtschaft unabhängig vom, ja, seit jeher größten Musikmarkt der Welt überhaupt funktionieren? Wie müsste dieser aussehen?
Die Realität ist, Stand jetzt ist Europa, ja, nicht nur auf technologischer Ebene, du hast es gesagt, Benjamin, enorm abhängig von den USA. Wir haben hier zwar, wenn man jetzt wirklich nur auf die Musikwelt schaut, zwar mit Spotify den auf unserem Markt größten Streaming-Anbieter in Schweden sitzen. Dazu gibt es weitere Player wie Deezer und SoundCloud, die auch in Europa unterwegs sind oder da ihren Hauptsitz haben. Aber das Gros der für die Musikbranche relevanten Tech-Konzerne ist eben doch in den USA. Allen voran die Meta-Netzwerke, Amazon, Apple und, und.
Ja, dazu haben wir eingangs erwähnt, alle drei Major-Labels ihren Hauptsitz in den USA. Was mit den europäischen Divisions passieren würde, wenn man sich als europäischer Markt von den USA lösen würde, ja, das ist ein Riesenthema, um das nur im Ansatz zu durchdenken, bräuchte man vermutlich eine eigene Deep-Dive-Folge. Allein die Masse an Musikrechten, die in den USA liegen, vorausgesetzt Trump kippt das Copyright nicht, ist halt völlig absurd.
Ja, und apropos Copyright, über den Bereich KI haben wir im ersten Teil unserer Doppelfolge ja sehr ausführlich gesprochen. Europa fährt da einen völlig anderen Film als die USA. Aber kann das überhaupt funktionieren? Benjamin, du hast ja in deinem Arbeitsalltag mit den klügsten und innovativsten Köpfen der europäischen Kulturbranche zu tun, würde ich jetzt einfach mal so unterstellen. Hast du denn Antworten für uns? Also was können wir als Musikbranche hier auf dem Reeperbahn-Festival, nach dem Reeperbahn-Festival, darüber hinaus tun, um uns unabhängig von den USA aufzustellen? Und wie realistisch ist das am Ende?
Es kommt sehr darauf an, was in unserer Gesellschaft insgesamt passiert. Ja, also ob MusikkonsumentInnen, Fans, was die bereit sind zu tun und vielleicht auch mehr zu zahlen an einer Stelle, wenn wir von Streaming reden beispielsweise, ihre Artists, die sie mögen, unterstützen. Wir haben hier unsere Musikbubble, ja, in Brüssel haben wir die EU-Bubble, aber wir reden ständig über diese Themen, wir versuchen ständig eine Verbesserung herbeizuführen, aber wenn wir es mal genau anschauen und ehrlich sind, es geht am Ende nur, wenn da eine breite Unterstützung in der Bevölkerung ist. Da geht es auch um die Frage, was ist uns Kultur als Gesellschaft wert? Ja, also was wollen wir eigentlich? Und ich habe jetzt wieder beim Reeperbahn-Festival viele Indie-Künstler gesehen, war bei Veranstaltungen. Ich denke, das sind wunderbare Beispiele dafür, wie es funktionieren kann. Es ist natürlich extrem hart und sich jetzt komplett von den USA loszusagen, loszulösen, ob das dauerhaft wirklich gut wäre. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass es nach Trump nicht Vance gibt, sondern irgendjemand, der wieder halbwegs vernünftige Politik macht. Und gerade der Kulturbereich kann natürlich auch Wandel, auch politischen Wandel, gesellschaftlichen Wandel befördern. Also Loslösung oder eine Unabhängigkeit, Machung von den USA, weiß ich nicht, ob das jetzt so der richtige Weg wäre. Aber natürlich können wir versuchen, das zu stärken, was wir hier in Europa haben, was auch unabhängig funktionieren kann. Und das ist zum Beispiel die Indie-Szene. Also ich denke da, nur dann müssen eben die Fans sprechen, auch mit ihren Geldbeuteln sprechen, dann kann das schon funktionieren. Aber es muss gemacht werden.
Merch kaufen.
Das ist ein gutes Beispiel, ja. Und also wenn ich irgendwo bei einem Konzert bin von einem Indie-Künstler und Künstlerin und es gibt die Möglichkeit, dort mir eine LP zu kaufen, dann mache ich das normalerweise als Andenken, hören Sie mir natürlich auch an, aber das ist dann die Möglichkeit, oder es gibt ja genug andere Beispiele, wie man seine Artists unterstützen kann, die man mag. Aufruf an alle, macht es. Ja.
Ja. Ja, du hast es auch schon mehrmals jetzt angerissen, ne? Konservativ-autoritäre Wende wird längst vollzogen, auch im näheren europäischen Ausland. Nach Ungarn haben wir schon geblickt, hast du schon geblickt, Benjamin, wo der Ministerpräsident Orbán vor einigen Jahren einen nationalen Rat zur Lenkung der kulturellen Zweige installiert hat. Dieses Gremium hat die Aufgabe, die nationale Kultur zu bewahren, die nationale Identität zu stärken und hat einen Großteil der ungarischen Kultureinrichtungen unter Regierungskontrolle gebracht. Du hattest das angedeutet. Die freie, unabhängige Szene bekommt weitgehend eben keine staatliche Finanzierung, keine finanzielle Unterstützung mehr. Was es bedeutet, wenn der Rechtsruck im Kulturbereich Praxis wird, weiß Natalia Osko-Jakab. Sie ist seit 2013 Direktorin des in Ungarn sehr relevanten 10-tägigen genreübergreifenden Valley of Arts Festival. Natalia hat uns eine angenehm unaufgeregte Memo geschickt, die Hoffnung macht, weil sie eine Art universelle Anleitung für eine freie Kulturszene in regressiven Systemen ist und die Chancen unserer Zeit hervorhebt.
I think we have a lot of great and strong independent artists, therefore the tension even would rise. Musicians are able to speak up, especially those who would have good ticket sales. Of course, artistic projects, which really depend on government funded, they would be sometimes have to be in line with the values they would like to have through the governmental fundings. Nowadays, it's pretty easy to organize yourselves in some alternative groups and oppositions, as with social media, Spotify, and platforms that are ruled only by audience and artists' interaction. You can always find your ways to find your audience and to promote values that you stand for.
Natalia hat gerade schon abschließende Worte gebracht, die im Prinzip auch ja den Fokus auf die Independent-Musikszene richten und ermutigen sollen. Ich würde gerne natürlich die Folge wie immer mit einer guten Nachricht beenden und natürlich da die Frage an dich, Benjamin, als unser Studiogast. Hast du etwas für uns, was du gerne teilen möchtest, was vielleicht unseren HörerInnen nach dieser Stunde Hoffnung machen kann?
Also meine gute Nachricht nach 4 Tagen Reeperbahn-Festival ist, dass mein Eindruck ist, wir haben eine wunderbare, lebendige Indie-Szene in Deutschland oder auch in Europa. Das alleine macht Hoffnung. Wunderbare Künstler wirklich, die ein großes Publikum verdienen, die es wert ist zu unterstützen. Und solange wir das haben und solange wir vor allen Dingen Freude am Musikmachen haben, ich meine, es ist natürlich ein Business, aber am Ende, worum geht es uns? Es geht darum, Musik zu machen. Es geht darum, kreativ zu sein, seiner Leidenschaft nachzukommen. Und das habe ich hier 4 Tage lang erlebt. Insofern, eine bessere Nachricht kann es eigentlich nicht geben, oder?
Finde ich wunderschön. Auch ein sehr, sehr schönes Feedback. Ich habe auch noch eine gute Nachricht mitgebracht, die ich gerne teilen möchte. Und zwar läuft aktuell die Bewerbungsphase für die neue Runde des Key Change Leadership Programms und hatten hier ja vor einigen Wochen eine Folge über Key Change, wo wir die liebe Lea auch zu Gast hatten, die Head of Project ist. Und ich war selbst Teil des Key Change Programms. Es war für mich, wie ich da auch berichtet habe, eine sehr, sehr lebensverändernde Zeit und deswegen freue ich mich sehr, dass das Programm weitergehen kann und dass eben eine neue Charge an Flinter-Talenten aus der Musikbranche diese Möglichkeit bekommt und ich kann wirklich allen nur Mut zusprechen, da mitzumachen. Es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Möglichkeit und ja, auf jeden Fall auch ein Programm, was sehr viel Hoffnung machen kann.
Die guten Nachrichten. Schön, ja. So gehen wir raus aus dieser Folge. Danke an euch ZuhörerInnen im Studio. Danke an euch zu Hause, an unseren fabelhaften Studiogast Benjamin Feien, an Natalia Oschko-Jakob und ja, an unser bezauberndes Team hier hinter der Glasscheibe im Studio bei German Wahnsinn, an Michi, Luisa, Lu, Laura, Hajo, an Lisa und das ganze Musikwoche-Team. Und natürlich an die fabelhafte Lina Burghausen. Dankeschön.
Und an dich, an den weltbesten Podcast-Partner in Crime, an dich, lieber Alex. Das war unsere erste Doppelfolge von Reeperbahn Festival Deep Dive. Lasst uns bitte wie immer gern eure Meinung zur Folge und natürlich gerne auch eine Bewertung da. Ihr wisst, wo auf den Streaming-Plattformen eures Vertrauens. Es hilft uns sehr, Sichtbarkeit zu erlangen für die ganzen Themen, die wir hier platzieren. Ihr könnt uns natürlich auch eine E-Mail schreiben an deepdive@reeperbahnfestival.com. Reeperbahn Festival Deep Dive ist ein Podcast der RBX GmbH und wird präsentiert von Musikwoche. Redaktion und Recherche: Alex Barbian und Lina Burghausen. Produktion, Produktdesign und Vermarktung: Christina Schäfers, Luisa Blotzki, Lou Böhm und Michael Götting. Studio: German Wahnsinn. Mit besonderem Dank an den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Bis bald!